Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ja, einen guten Morgen allerseits und ein herzliches Shalom aus Jerusalem, der Stadt des großen Königs. Ich soll ein paar Worte zu mir sagen. Das möchte ich eigentlich nicht so sehr, weil das ist nicht mein Thema heute Morgen. Es wurde schon gesagt, dass ich in Algerien geboren wurde, in der Schweiz aufgewachsen. Wer mehr wissen möchte über mich, der kann das in meinen Büchern nachlesen. Ich habe verschiedene Bücher geschrieben. Und meine Frau wird dann vielleicht einige vorstellen. Ich habe auch Bücher für Kinder geschrieben. Und den Kindern habe ich mich vorgestellt. Wenn jemand das wissen will, wer ich bin, kann das in meinen Kinderbüchern nachlesen. Deswegen, weil ich, wie man so sagt, eine kurze Zeit habe hier in Deutschland. Wir sind da nicht im Nahen Osten. Dort hätten wir ein bisschen anderen Zeitbegriff. Aber hier sind 40 Minuten, 40 Minuten. Ne? Und von daher wollen wir doch gleich mit unserem Thema einsteigen. Es geht heute, wie gesagt, nicht um meine Geschichte, sondern es geht um euch und um das Wort Gottes. Zuerst eine Frage an euch. Je nachdem, wie ihr diese Frage beantwortet macht, wird meine Predigt Sinn machen für euch oder auch nicht. Ich weiß, ihr seid in vieler Hinsicht eine vorbildliche Gemeinde. Ich habe den Lobpreis mitgenossen und so. Aber trotzdem die Frage, glaubt ihr, was da drin steht? Wirklich? Weil von dieser Frage hängt alles ab, denn es heißt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn aufsuchen, zum Vergelte wird. Also wenn ihr glaubt, was Gott uns in seinem Wort sagt, dann habe ich euch eine sehr ermutigende Botschaft und gleichzeitig eine sehr herausfordernde. Vielleicht wird es für euch nicht neu sein, aber ich hoffe, dass ihr gut hinhört, weil wir alle wissen, wie das ist mit dem Wort Gottes. Was wir wissen, ist noch lange nicht Teil unseres Herzens. Bis das in unserem Herzen wirklich dann Gestalt gewinnt, dauert manchmal Jahre. Steigen wir an doch mit der frohen Botschaft. Auch hier müsste ich euch zuerst einmal fragen, seid ganz ehrlich, was sind eure Lebensziele? Habt ihr Leidenschaften in eurem Leben? Habt ihr Träume? Als was möchtest du eines Tages, wenn du dann nicht mehr hier bist, irgendwann bekannt sein? Wenn Menschen an dich denken, was soll das Prägende sein über dich? Was war deine Leidenschaft? Das ist wichtig, sich diese Frage zu stellen. Denn auf das, was wir schauen, was unsere Leidenschaft ist, das, was uns treibt, was wir erreichen wollen, wo wir hinkommen wollen. Ihr lieben Freunde, das prägt, was wir tun und denken. Was ist Auf was schaust du? Paulus macht es ganz einfach. Im 2. Korinther 5 sagt er, wir schauen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, sagt er. Er hat ein Ziel vor Augen. Und in dem Ziel, er weiß, eines Tages werden wir alle vor dem Richterstuhl Christi stehen. Das steht ihm täglich vor Augen. Und er versucht mit allem, was er tut, sich darauf vorzubereiten. Ich werde eines Tages da stehen. Und wenn ich vor diesem Stuhl stehe, als was will ich von ihm erkannt werden? Zuerst einmal, auf was wir zugehen. Ich könnte euch auch sagen, habt ihr eine Ewigkeitsperspektive und wie sieht die aus? Wie konkret ist sie in eurem Leben? Ist es einfach ein Wissen, das man mit sich trägt? Ja, eines Tages? Oder hat das mit eurem Alltag zu tun? Ich, natürlich, Gott sei es gedankt, ich bin seit 50 Jahren mit Jesus unterwegs und ich kann euch sagen, ich liebe guten Wein. Und bei guten Wein heißt es, je älter, umso besser. Also je länger die Beziehung mit Jesus, umso erfüllender ist sie, aber auch umso herausfordernder ist sie. Weil wir alle wünschen uns ganz nah bei Jesus zu sein. Wer wünscht sich das nicht? Aber nah bei Jesus zu sein, das hat seinen Preis, ihr Lieben. Wirklich Jesus nah zu sein, seine Leidenschaften mitzutragen, die Lasten, die er trägt, mitzutragen. Das heißt ihm nah sein. Das heißt, Herr, ich will das, was du tust, das sein, wo du bist. An dem leiden, was du leidest, an dem mich freuen, das dich erfreut. Jesus nah zu sein, werden wir noch mehr hören, hat seinen Preis. Aber noch einmal, die frohe Botschaft und die Ewigkeitsperspektive. Die meisten von Ihnen wissen, kennen das, ich hoffe es zumindest, aus Offenbarung 21, die Ewigkeitsperspektive, was heißt es da? Was ist dort das Wesentlichste? Dort heißt es nämlich, dass der Tag kommt. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Und es heißt es, und es wird kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben. Und er wird alle Tränen von ihrem Angesicht wischen. Das ist ein Ausdruck für den absoluten Trost. Und das hat Johannes gesagt in der Offenbarung, aber das, was Johannes sagt, hat Gott schon 700 Jahre vorher seinen Propheten geoffenbart. Lesen wir Jesaja 25. In Kapitel 25, dort heißt es, an dem Tage, sagt Gott, werde ich auf diesem Berg, und hier spricht er immer, wenn es heißt auf diesem Berg, da geht es um die Gegend, um den Tempel, der Ort der Gegenwart Gottes, der Ort, wo der Messias residiert und herrscht, da heißt es, da will ich allen Völkern ein Fest bereiten. Und dann heißt es dort, bei diesem Fest, und Gott wird alle Tränen von ihrem Angesicht wischen und es wird kein Tod mehr sein, kein Schmerz und kein Leid, sagt schon Jesaja. Und Johannes nimmt das auf. Der Heilige Geist erinnert ihn, das ist das Ziel Gottes mit seiner Schöpfung, mit all denen, die ihn lieben. Schaut, einerseits gehen wir auf den absoluten Trost zu. Und Gott wartet auf den Tag, weil er uns kennt mit all unseren Leiden, mit all unserem Ringen. Und er sagt, der Tag kommt, wo ich alle Tränen, die du geweint hast, abwischen werde. Und zwar nicht einfach so, sondern in einer Art, dass sie in Trost verwandelt werden. Aber dann lesen wir auch Psalm 126. Das ist ein Psalm, der Unglaubliches sagt und auch wieder das Denken Gottes aufnimmt in Bezug auf die Ewigkeit. Vielleicht ist es gut, wenn wir diesen Psalm miteinander lesen. Und aus unserem Hintergrund, dort heißt es nämlich, wenn der Herr die Gefangenen Zions heimführt, dann werden wir sein wie die Träumenden. Unser Mund wird voll Lachen sein und unsere Lippen voll Jubel, heißt es da. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihm getan. Der Herr hat Großes an uns getan, in der Tat, des sind wir fröhlich. Und dann heißt es hier im Vers 5, die mit Tränen sehen, sie werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und sehen guten Samen und kommen mit Freude und bringen ein ihre Ernte. Wiederum die mit Tränen sehen. Also Gott weiß offenbar, Tränen sind eine Realität in unserem Leben. Wenn es nicht so wäre, wäre das nicht am Ende das Ziel, dass Gott uns Trost gibt. Tränen sind eine Realität. Und da ist auch wichtig, dass wir dem Wort Gottes zuhören. Was sagt Jesus all denen, die zu ihm kommen wollen? Eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Eng ist die Pforte und schmal ist der Weg. Paulus sagt sogar, in Apostelgeschichte 14, 22 sagt er, wir alle müssen in das Reich Gottes eingehen, wie? Unter Leiden. Ein jeder, der Jesus nachfolgt, wird Leiden erfahren, Verfolgung erfahren. Leiden ist offenbar ein Teil des Weges, der zu diesem Trost führt. Und in Hebräer 12 lesen wir, zuerst wird von der Wolke der Zeugen gesprochen, zu denen sage ich noch etwas. Und dann heißt es, weil wir diese Wolke der Zeugen haben, Menschen, die überwunden haben, die das Ziel erreicht haben, sagt er, lasst uns ihnen gleich alles ablegen, was uns auf dem Weg hindert, was uns hindert, was uns zurückhält, was uns immer wieder zurückwirft, lasst uns das zurücklassen und auf wen schauen? Auf Jesus, unser Vorbild, derjenige, der uns diesen Weg ermöglicht, durch den wir alles vermögen. Und dann heißt es, und das ist natürlich keine angenehme Sache. Im Hebräerbrief heißt es da, denn ihr habt noch nicht Widerstand geleistet, widerstanden bis aufs Blut. Im Widerstand gegen die Sünde. Der Widerstand gegen die Sünde, was das immer auch heißt. Sünde zusammengefasst, all das, was uns mit allen Mitteln versucht, von der Liebe Gottes zurückzuziehen, fernzuhalten, von der Liebe zu Jesus wegzuziehen und uns in dieser Welt hier mit allen Mitteln niederzulassen. Den Blick von der Ewigkeit in das Hier und Jetzt, dass ich mich da niederlasse. Sünde ist am Ende, ich sage es mal ganz einfach, Mangel an Liebe zu Jesus. Denn Jesus selber sagt, der Heilige Geist wird euch überführen über Sünde. Und dann sagt er, Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben. Das sagt Jesus. Dass sie letztlich sich von mir abwenden, mir nicht vertrauen und irgendwelchen Mächten und Möglichkeiten in dieser Welt mehr Bedeutung geben als mir. Widerstand bis aufs Blut, sagt das Wort Gottes. Und wenn wir das so hören, ist das uns natürlich fern, weil, liebe Freunde, in Wiesbaden, das ist ein Leben auf dem obersten Stock. Ich komme viel in der Welt herum und ich muss sagen, seid Gott dankbar für das, was ihr habt. Aber passt auf, dass euch das nicht, dass ihr nicht darin ertrinkt. Dass euch das nicht die Kraft raubt, wirklich auf dem schmalen Weg zu bleiben. Denn am Ende, ihr Lieben, deswegen habe ich gefragt, was sind eure Lebensziele und Träume? Alles, was wir aufbauen, hier auf Erden, so gut es ist, dass Gott uns begabt hat, dass wir Karriere aufbauen und so weiter und so fort. Aber wenn das der Inhalt meiner Sicherheit, meines Glücks, meines Friedens ist, dann bin ich sehr, sehr, sehr schlecht beraten. Weil das kann mir von heute auf morgen genommen werden. Wir leben in einer Welt, die wir alles nehmen kann. Und was bleibt? Am Ende bleibt das, was der Feind nicht vernichten kann. Noch einmal in Hebräer 12, Ende des Kapitels, dort sagt Gott, und das ist etwas ganz Wichtiges. Ich werde, noch einmal kommt die Zeit, da werde ich alles erschüttern, sagt er. Alles erschüttern, damit das Unerschütterliche bleibt. Und das Unerschütterliche ist nur das, was aus der Liebe zu Jesus geboren ist. Das Unerschütterliche ist nur das, was in unserem Leben, in unserer Nachfolge, wenn Gott uns anschaut, wenn der Vater uns anschaut und sagt, in ihr sehe ich das Bild meines Sohnes. In ihm sehe ich die Fleischwerdung meines Sohnes. In der Art und Weise, wie er gelebt hat. In seiner Vergebungsbereitschaft, in seiner Hingabe an Menschen. Dass er ein Mensch, dass sie ein Mensch war, die Hoffnung hatte, wo Menschen keine Hoffnung hatten. Dass sie ein Mensch war, in dem mein Herz sichtbar wurde. Das wird Gott. Gott wird eines Tages das Wesen seines Sohnes in uns suchen. Liebe Freunde, er wird sich nicht da interessieren, was wir mit unseren Gaben alles auf die Beine gestellt haben. Wie viele Menschen sich bekehrt haben, was alles für Organisationen und Werke wir aufgebaut haben. All die Gaben, die Gott uns gegeben hat, die sind sein. Das ist noch nicht das, was er sucht. Er sucht, wo es hat ein Mensch aus Liebe zu mir, mein Sohn, nachgeahmt, sein Wesen in sich aufgenommen. Wo wurde er zum Geruch? Durch sein Leben, durch seine Vergebung, durch seine Reinheit, durch seine Integrität, durch all das, was er gemacht hat, wurde er zum Geruch meines Sohnes. Dass wenn Menschen ihr Leben angeschaut haben, sagen müssen, das erinnert mich an Jesus. Das ist nicht von dieser Welt. Eine Frau, ein Mann, die nicht getrieben sind von ihren eigenen Interessen, sondern die nur eine Leidenschaft haben, dass Jesus in ihrem Leben, durch ihr Leben zum Thema wird, selbst wenn sie nichts sagen. Man kann ihnen nicht begegnen, ohne nicht mit Jesus konfrontiert zu werden. Menschen, die leidenschaftlich sind, die sind getrieben von dem, was ihre Leidenschaft ist. In allem, was sie tun. Nicht nur, wenn sie berufsmäßig das tun. Jesus ist eine Leidenschaft, selbst beim Frühstück. Und jetzt kommen wir zurück zu dem, weil Gott weiß, dass Tränen unumgänglich sind auf dem Weg nach Hause, sagt er, die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Was uns zu Tränen treibt, ihr Lieben, sind ganz vieles. Wir können zu Tränen getrieben werden, wenn unsere Augen aufgehen und wir ganz ehrlich werden, wer wir sind. Wenn wir an unsere eigenen Grenzen stoßen. Wenn ich merke, wie unfähig ich bin zu lieben. Ich möchte. Und ich merke, wie mein Herz eng ist. Wie schnell ich dabei bin, Menschen zu richten. Abzutun. Wie schnell ich dabei bin, mich über andere zu erheben, indem ich mich immer wieder vergleiche. Das hat nichts mit Jesus zu tun. Und wenn der Heilige Geist mir das offenbart, dann komme ich an meine Grenzen. Weil ich nämlich mein Herz nicht verändern kann. Da muss ich schreien, das, was Paulus in Römer 7 getan hat. Ich, elender Mensch, sagt Paulus von sich. Weil der Heilige Geist ihm gezeigt hat, wer er wirklich ist. Ja, er war ein unglaublich begabter Mann, ein gelehrter Mann, ein fähiger Mann. Aber er hat bemerkt, in Bezug auf das Herz Gottes kam er an seine Grenzen. Wenn wir an unsere Grenzen kommen, weil wir erkennen, dass wir aus uns heraus nicht wirklich viel tun können. Im Reich Gottes gibt es kein Gutmenschsein. Aber dann können wir das Gleiche tun wie Paulus, der schreibt, Gott aber sei Dank. Warum? Weil Jesus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, sagt er dann. Wenn Gott mich an die Grenzen bringt mit mir selber, das ist die Möglichkeit, Gott zu erfahren. Solange ich aus meiner Kraft und meinen Möglichkeiten schöpfen kann, brauche ich Gott nicht. Aber wenn ich merke, ich kann es nicht mehr und Gott wartet darauf, dass ich an meine Grenzen komme, damit er mich über die Grenze hinwegheben kann und sagen, jetzt nimm meine Hand. Jetzt wird sichtbar, dass nicht du, sondern ich dein Leben führe. Gott muss dich an deine Grenzen führen, damit du ihn erfährst. Damit du weißt, nicht du, sondern er. Wir kommen an unsere Grenze nicht nur, wenn wir uns selber erkennen. Und das ist schon ein schwieriges Stück, dass der Heilige Geist uns dorthin führt, dass wir uns wirklich ohne Träume und Illusionen sehen können. Schaut, ihr Lieben, erst wenn wir uns wirklich erkennen können in all unsere verzeih mir, wenn ich das sage, in Bezug auf unser Herz, wenn wir uns sehen können in all unserer Enge und Hässlichkeit, nur dann können wir die Liebe Gottes verstehen, die er zu uns hat. Dass er uns dann immer noch in die Arme nimmt, erst recht in die Arme nimmt. Solange wir nicht verstanden haben, wirklich, und erfahren haben, ich bin eine von denen, die bei den Schweinen gelandet ist. Aber wir kennen die Geschichte und erzählen sie. Und eine schöne Geschichte. Aber habe ich das tatsächlich in meinem Herzen? So erfahren, ich bin derjenige, der bei den Schweinen gelandet ist. In meinem Denken. Natürlich wird das gegen außen vielleicht nicht so sichtbar. Aber all das, was andere nicht sehen und nicht wissen. Gott ist ja immer dabei. Er sieht alle meine Gedanken, nicht nur meine Taten. Und wenn ich erkenne, ich bin einer, der bei den Schweinen gelandet ist, dann kann ich dankbar sagen, Vater. Weil den hat der Vater in die Arme genommen und gesagt, jetzt lass uns ein Fest feiern. Manchmal bringen mich an auf dem Weg andere Sachen, treiben mich zu Tränen. Und das ist meine Mitmenschen. Ich komme an meine Grenzen, ich will sie lieben, aber sie sind da unmöglich, unausstehlich. Sie sind selbstbezogen, egoistisch. Ich erlebe auch Verrat, Freundschaften, die ich geglaubt habe und am Ende hat sich etwas ganz anderes herausgestellt. Menschen, die ihre eigenen Ziele verfolgen und mich vielleicht sogar instrumentalisieren für ihre Ziele, wenn ich dahinter komme. Das treibt mich zu Tränen, wenn ich merke, nicht nur, dass sie mich verletzen, und zurückweisen, sondern das verletzt mich so sehr, dass ich nicht vergeben kann. Oder zumindest sage ich, das muss man ja als guter Christ sagen, ich vergebe, ich muss. Aber in meinem Herzen, dass ich Menschen, die mir begegnet sind, in einer unglaublich verletzenden Art, dass ich ihnen ohne Bitterkeit begegne. Keine Bitterkeit in meinem Herzen, weil solange Bitterkeit da ist, ist Anklage da. Und solange Anklage in meinem Herzen ist, dann muss ich wissen, ihr Lieben, bin ich Teil der Strategie des Feindes. Er ist der Ankläger der Brüder. Jesus ist der Erlöser, nicht der Ankläger. Die Anklage, die ist schon da. Das Gericht muss sich nicht aussprechen, das ist schon da. Denn es heißt, wer den Sohn Gottes nicht hat, Johannes 3, 36, der hat das Leben nicht und der Sohn Gottes bleibt über ihm. Der Sohn Gottes ist eine Realität, der mich nur entgehen kann, wenn Jesus, wenn mein Leben wirklich mit Haut und Haaren ihm gehört. Also, wenn Anklage, Bitterkeit in mir das Resultat sind meiner Enttäuschungen mit anderen Menschen, dann komme ich an meine Grenzen. Dann kann ich nur schreien und sagen, Herr, hilf mir, weil ich weiß nicht, was ich mit dieser Bitterkeit und Anklage und all das, was in mir ist, machen kann, weil ich kann sie nicht aus meinem Herzen reißen. Da brauche ich, dass du eingreifst. Und er wird es mit Freude machen. Aber es wird mich zu Tränen führen. Und dann, was mich natürlich auch zu Tränen führen kann, das sind, wenn ich mich zu Jesus stelle, in dieser Welt wird die ganze Ablehnung Gott gegenüber, die ganze Ablehnung gegen Jesus, die Zurückweisung, der Spott, der Hass, den werde ich zu spüren bekommen. Ich kann nicht nah mit Jesus unterwegs sein, ohne dass ich das teilen werde, was Jesus erlebt hat. Jesus sagt, der Jünger ist nicht größer als der Meister. Was der Meister erlebt hat, wirst du auch erleben. Kann es sein, dass du das erlebt hast und dann hast du dich aufgeregt und gesagt, das ist ungerecht? Ja, es ist wahr. Die Welt wird ungerecht mit dir umgehen, wenn du dich ganz zu Jesus stellst. Und dann hast du vielleicht das Gefühl, aber ich lebe doch in Deutschland, ich habe meine demokratischen Rechte und so weiter und so fort. Schön gesagt. Das endet nichts daran, dass diese Welt das ihre liebt. Wenn du dich zu Jesus stellst, wirst du erfahren, dass du mit ihm ausgegrenzt wirst. Und dann kommt natürlich der Moment, wenn mich das zu Tränen treibt, was mache ich? Fange ich an zu jonglieren? Fange ich an, gewisse Kompromisse zu machen? Man muss ja nicht so extrem sein. Man muss ja nicht so klar die Dinge nennen, beim Wort nennen. Man kann ja einfach schweigen oder ein bisschen das umformulieren, dass es nicht mehr so spitz und so klar ist. In der Hoffnung, dass das ein bisschen den Schmerz lindert, die Konflikte löst und so weiter. Das kann ich machen, aber ich kann euch mit Sicherheit sagen, das ist der Weg zum Einbruch. Das ist der Weg, wo dorthin führt, dass am Ende ich nicht nur schweige, sondern warum mache ich das? Ich mache das am Ende, weil ich irgendwo versuche, den Leidensdruck einzudämmen. Nicht alles gleich zu verlieren. Ihr Lieben, seien wir nüchtern. Seien wir nüchtern, wenn wir entschieden haben, Jesus nachzufolgen, dann ist das eine Realität. Ich werde meinen Preis zahlen müssen. Und Jesus ist sehr viel radikaler. Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, wer sich nicht verleugnet, stellt man sich vor, ihr Lieben, sich selber verleugnen, das heißt meine Interessen, all das, was ich mir wünsche, erträume, sagt Jesus, wer das nicht tut und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein, der kann diesen Weg nicht gehen. Und dann sagt er in Bezug auf die Ewigkeitsperspektive, aber was hilft es dem Menschen? Was hilft es dir, wenn du problemlos Karriere machen kannst, wenn du den Leidensdruck möglichst klein halten kannst, wenn du dich gut durch das Leben hindurchbringst und am Ende deine Seele verlierst. Was nützt dir das? Die ganze Welt gewinnen und am Ende deine Seele verlierst. Den Blick auf den ewigen Trost richten. Der Tag wird kommen. Aber der Weg dahin ist ein Weg, wo wir Tränen, Leiden, Herausforderungen erfahren werden. Und was machen wir dann? Und jetzt gut zuhören. Denn es heißt nämlich hier nicht nur Tränen, sondern es heißt, die in Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Offenbar ist die Erfahrung der Tränen diese Herausforderungen, das sind Zeiten zum Säen. Was wird da gesät? Was wird da gesät? Damit am Ende eine Ernte mit Freuden dasteht. Da meine Zeit langsam zu Ende kommt, aber das will ich unbedingt euch noch mitgeben. Es gibt drei Dinge, die in alle Ewigkeit bleiben. Alle Begabungen werden eines Tages aufhören. Alle Begabungen, die Gott uns gibt, sagt Paulus, Erkenntnis, Sprachen, Prophetie sogar. All das wird eines Tages nicht mehr nötig sein und auch unwichtig. Und ihr wisst, was bleibt. Die drei Ewigkeitsdimensionen. Mal schauen, wie bibelfest diese Gemeinde ist. Nummer eins. Gut. Das ist schon ein guter Anfang. Glaube, Liebe, Hoffnung bleiben in aller Ewigkeit, heißt es. Warum? Weil das Beziehungsdimensionen sind. Glaube, Liebe, Hoffnung. Weil das eine Dimension ist, die damit zu tun hat, mit allem will ich in das Bild seines Sohnes verwandelt werden, denn dazu bin ich berufen. Wenn ich zu Tränen getrieben werde, bin ich dann bereit, Hoffnung zu sehen? Bin ich dann bereit, nicht aufzugeben, sondern zu sagen, Gott, um deinetwillen, wegen dir. Im Psalm 73, bitte nachlesen, dort heißt es im Vers 23, dennoch bleibe ich stets an dir. Und dieses dennoch kommt nach der Erfahrung von Tränen, von Leiden. Der Mann, der das sagt, er sagt, ich habe so gelitten, dass ich wie ein Tier wurde. Aber dann sagt er, als ich in deine Gegenwart kam und mir bewusst wurde, wer du bist, wo das alles hinführt, Ewigkeitsperspektive. Da habe ich verstanden und er sagt, und deswegen dennoch bleibe ich stets an dir. Ich gebe nicht auf. So massiv die Enttäuschung ist, die Verletzung ist, du wirst mich und die Menschen, mit denen mein Leben verbunden ist, du wirst eingreifen, du wirst zu deiner Zeit, wirst du Trost schenken. Wenn ich in Bezug auf mich, wenn ich zu Tränen getrieben werde, weil ich mit mir nicht fertig werde, dass ich sagen kann, dennoch bleibe ich stets an dir, mein Gott, weil ich glaube deinem Wort. Auch was ich jetzt nicht sehe, du wirst eines Tages, du wirst Veränderung schaffen in mir. Ich gebe nicht auf. Ich werde dranbleiben. An dem, dass du mein Herz verwandeln wirst. An dem, dass du das Herz meines Bruders verwandeln wirst. Und wenn Menschen mit allen Mitteln mich ausgrenzen, dennoch bleibe ich stets an dir. Selbst wenn ich allein bin. Ich gebe nicht auf. Und aus dem wird eines Tages die Frucht entstehen. Und was ist die Frucht? Die schönste Frucht ist letztlich die Gegenwart Gottes. Durch all das wird er mich in seine Gegenwart nehmen. Durch all das wird er mir sein Herz offenbaren. Die Beziehung zu ihm wird tiefer und kostbarer. Jesus offenbart sich mir immer mehr in meinem Herzen. das ist Frucht, die bleibt in alle Ewigkeit. Will ich ihm näher kommen, in der Liebe zu ihm wachsen, komme ich nicht darum herum, zu Tränen zu kommen, weil das ist die Realität dieser Welt. Diese Welt ist voller Leiden und Gott hat mich nicht aus dem herausgenommen. Aber er will mich durch das hindurch führen und sagt, ich bin mit dir in allem. Ich stehe dir bei. Aber wir müssen ein Ja dazu haben und sagen, Herr, dennoch. Und der Tag wird kommen, wo wir sagen können, unser Mund war vor Lachen. Ihr Lieben, es war schön, der Lobpreis vorhin, aber der Tag wird kommen, wo unser ganzes Wesen in Lobpreis ausbrechen wird. Da müssen wir nicht mehr Lobpreis machen, sondern Jesus anschauen, da bricht unser ganzes Wesen in Lobpreis aus. Auf das gehen wir zu. Auf den Tag des absoluten Trostes. Und deswegen, wenn es uns etwas kostet, lasst uns an die Wolken der Säulen denken. Ich will nur 2, 3 ganz kurz erwähnen. Stellt euch mal vor, Abraham, der Vater des Glaubens. Was hat dieser Mann gelitten? Wir können uns das vielleicht nicht vorstellen, was das heißt. Aber Gott verlangt von diesem Mann, seinen eigenen Sohn zum Opfer zu bringen. Und seinen eigenen Sohn, das war die ganze Zukunft Abrahams. Isaac war der im Begriff der Gottesbeziehung zu Gott, für Abraham. Das war nicht einfach. Und Gott sagt, Abraham, vertrau mir. Tu, was ich dir sage. Ich könnte noch lange über Abraham sprechen, aber wichtig ist, als Abraham absolut sicher war, dass Gott zu ihm sprach, hatte sich mit niemandem besprochen und hat noch eine zweite und dritte Meinung eingeholt. Er hat sich aufgemacht und als sie unterwegs waren, ich denke, Abraham, der hat 1000 Tote, ist er gestorben auf dem Weg. Man stelle sich vor. Und dann fragt ihn Isaac noch, wo ist das Opfer, Vater? Und wisst ihr, was Abraham gesagt hat? Das nenne ich unter Tränen Hoffnung säen. Abraham hat keine Ausflüchte gebracht. Er hat nicht gesagt, ich weiß es nicht. Er hat gesagt, Gott wird vorsorgen. Gott wird vorsorgen. Er ist in charge. Abraham wusste, ich habe zwar keine Erklärung, keine Antwort, aber an dem hielt er fest, Gott ist absolut gut. Gott in allem, was er tut, er wird vorsorgen. Und deswegen hat Gott gesagt, Abraham, ich habe erfahren, ich kann mich absolut auf dich verlassen. Es gibt nichts, was du mir vorenthalten würdest. Deswegen hat Gott gesagt, ich mache dich zum Vater des Glaubens. Gott sucht in seinen Kindern Menschen, die so glaubwürdig sind, dass er sich ihnen anvertrauen kann, dass er sich auf sie verlassen kann. Die unter solchen Druck wie bei Abraham nicht einfach einbrechen und sich dann ihre eigene Erklärung suchen und so weiter oder von anderen. Ich könnte jetzt noch von Moses erzählen, von David, die unter Tränen. Ein David, manche sagt sich, ja, David, der hat es gut. Der ist der Liebling Gottes. Ein Mann nach dem Herzen Gottes möchte ich auch sein. Ihr Lieben, wisst ihr, was David erlebt hat? Jahre verfolgt, getrieben, als ein Outcast, um sein Leben jahrelang gebannt. Er hat gelitten. David hat unglaublich gelitten. Er wurde auch schuldig. Aber das Große an ihm war, er wurde schuldig, hat sogar Ehebruch betrieben. Aber als er konfrontiert, als man ihn zur Rede stellte, ihr Lieben, und David können wir nicht ganz mit uns vergleichen. Er war ein König. Zu seiner Zeit konnte jeder König tun, was er tat. Aber er stellte sich vor Gott, hatte verstanden, bin ich nicht der König. Vor Gott bin ich derjenige, der unter seinem Gesetz, unter seinem Wort steht, unter seiner Autorität, genauso wie meine Knechte auch. Und er hat so tief Buße getan vor Gott, dass wir bis heute seine Geschichte kennen und wissen, was er getan hat. Er hat sich vor Gott gedemütigt. Und deswegen hat Gott ihn wiederhergestellt. David hat gelitten. Lest mal Psalm 13, von ihm geschrieben. Das Ringen Davids mit seinem Leiden. Wie lange, o Herr, wirst du meine ganz vergessen, schreitet da. Wie lange soll ich Schmerzen hegen in meiner Seele? Tag und Nacht. Aber dann am Ende des Psalms sagt David, aber ich vertraue meinem Gott, der mich sieht. Er wird mir Befreiung schaffen. Liebe Freunde, wir gehen zu auf den Tag des absoluten Trostes. Es lohnt sich, alles dafür einzusetzen. Es lohnt sich, alles dafür zu verlieren. Die Welt kann uns nicht nehmen, was vom Wert ist. Das, was vom Wert ist, was in aller Ewigkeit bleibt, kann uns die Welt nicht nehmen, solange wir in unsere Liebe zu Jesus nicht einbrechen. Amen.